Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Freitag, der 29. Januar, 7.07 Uhr. Zum letzten Mal heißt es höchste Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Wir freuen uns, dass ihr mit am Start seid. Ich bin Andreas Wurm, schönen guten Morgen.
Und ich bin Malte Asmus, schön, dass ihr mit dabei seid. Aber wenn ihr jetzt einen Schreck gekriegt habt, es heißt nicht zum allerletzten Mal Stand jetzt, sondern nur in dieser Woche.
Allerdings und, muss man sagen, in diesem Monat.
Stimmt.
Wir haben ihn abgeschlossen. Wir starten nächste Woche in einen neuen, in den Februar, der hoffentlich viele Top-Events bringt. Wir haben für euch heute diese Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Wir stellen natürlich wieder die 5 Fragen an den Bundesligaspieltag.
Wir warnen vor möglichen Corona-Folgen für das Sportlerherz.
Und wir hören Wolfsburg-Torhüterin Almut Schuld zu, die von ihrem Comeback und ihren Plänen nach der Babypause spricht.
Außerdem haben wir Top und Flop des Tages für euch, ehren die Geburtstagskinder des Tages und erzählen auch, was sich am heutigen Tag in der Sportgeschichte so alles ereignet hat.
Und da wir wie immer am Freitag natürlich volles Programm haben, starten wir auch heute mal ohne Frage des Tages in die Sendung. Wir haben ja gleich noch deren 5.
5 Fragen an den Spieltag.
Der 19. Bundesligaspieltag steht nämlich an und wir blicken selbstverständlich voraus mit diesen traditionell schon bei uns 5 Fragen.
Ja, und die erste Frage bringt uns natürlich auf den aktuellsten Stand. Wer spielt denn gegen wen?
Ja, los geht's heute Abend mit Stuttgart gegen Mainz. Dann geht's am Wochenende weiter mit der Rückkehr von Sebastian Hoeneß nach München, wo sich die Bayern natürlich für das 1:4 aus dem Hinspiel in Hoffenheim revanchieren wollen. Und Dortmund will sich gegen Augsburg nicht nochmal so blamieren wie im Hinspiel. Und Paul Dardai, der gibt bei Hertha seinen Einstand in Frankfurt.
Bremen will nach dem Sieg in Berlin nun gegen Schalke ebenso jubeln, eher im Topspiel Leipzig und Leverkusen darum streiten, wer das kleinere Fernglas braucht, um die Bayern weiter sehen zu können. Am Sonntag gibt's dann Abstiegskampf pur mit Köln gegen Bielefeld, ehe Wolfsburg sich dann mit einem Erfolg gegen den Sportclub Freiburg weiter auf den Champions-League-Plätzen heimlich machen könnte.
Wer muss denn am Wochenende einen ausgeben?
Naja, auf jeden Fall mal die Jubilare des Spieltags. Davon haben wir voraussichtlich 3 zu bieten. Marco Reus wird Stand jetzt gegen Augsburg sein. 200. Bundesligaspiel für den BVB bestreiten. Florian Niederlechner dürfte zu seinem 50. Einsatz für Augsburg kommen. Und Gonzalo Castro wird sein insgesamt 400. Bundesligaspiel machen, wenn er mit dem VfB Stuttgart auf den FSV Mainz 05 trifft. Damit ist er von den aktuellen Profis Stand jetzt hinter Manuel Neuer und Christian Gentner, der mit den drittmeisten Einsätzen insgesamt. Ja, und welche Spiele können wir am 19. Spieltag, sagen wir mal, getrost verpassen?
Ganz klar, Stuttgart gegen Mainz zum einen, weil Stuttgart das viertschlechteste Heimteam der Liga ist, zu Hause ja auch noch ohne Sieg ist. Und zum anderen, weil Mainz auswärts auch nicht so richtig auf die Kette kriegt, auch erst einmal gewonnen hat, das zweitschlechteste Auswärtsteam der Liga immerhin ist. Und wem das noch nicht genug Zutaten für einen ganz müden und wahrscheinlich torlosen Kick sind, ich habe noch eine. Es spielen nämlich die Vollpfosten der Liga gegeneinander. Stuttgart traf in dieser Saison schon 12-mal das Gebälk, Mainz schon 10-mal. Also die können es nicht, beziehungsweise treffen sehr genau. Ja, und welches Spiel sollten wir im Gegensatz dazu uns auf jeden Fall angucken?
Naja, wenn man an Toren interessiert ist, möchte man sagen, dann, ja, auch wenn da jetzt sicher keiner darauf gekommen wäre, Köln gegen Bielefeld, das Duell der beiden Abstiegskandidaten endete in seiner langen Historie noch nie 0:0 und es gab immerhin schon 25 dieser Art zwischen diesen beiden. Außerdem wird Weltfußballer Max Meyer sein Debüt für die Geißböcke geben. Ja, ansonsten, wenn die beiden besten Defensiven aufeinandertreffen, Leipzig gegen Leverkusen, was will man da sagen, wenigstens mal vom Namen her ein echtes Spitzenspiel. Was denkst du, wie geht's denn aus in diesem Spiel?
Stuttgart gegen Mainz 05, ja, ich hab's ja schon gesagt, da gibt's die Null in jeglicher Hinsicht. Ja.
Mach mal wieder 1-0 und 2, also Heimsieg sozusagen 1, unentschieden 0 und Auswärtssieg 2. Das wird VfB Stuttgart. Nee, ich sag, Stuttgart gewinnt zu Hause. Die gewinnen.
Na, also eine 1 sagst du. Das sag ich bei Werder gegen Schalke.
Ja, das sage ich auch. Das ist leider so. Mir tut das für Schalke wirklich in der Seele weh. Aber ich sehe im Moment keine Chance. Werder ist gerade auch wieder im Aufwind. Also, nee.
Eintracht gegen Hertha. Habe ich ja schon gesagt. Premiere von Paul Dardai. Der holt ein Unentschieden. Das gibt eine 0.
Was meinst du?
Ja.
Frankfurt gewinnt 1.
Union gegen Gladbach, da gibt es eine 2. Die Gladbacher sind heiß.
Würde ich auch sagen. Obwohl man fast schon darauf spekulieren könnte, dass Union mal zu Hause einen Punkt holen könnte. Aber ich glaube im Moment, das Momentum, wie viele so schön sagen, spricht für die Borussia. Und deshalb eine 2, klar.
Momentum müsste auch für die TSG Hoffenheim sprechen gegen die Bayern. Aber die Bayern haben ja auch so ein bisschen Momentum. Deshalb glaube ich auch, dass es eine 1 wird.
Glaube ich auch, da wird sich gerecht für die Niederlage in der Vorrunde.
Und das tun die Dortmunder auch gegen Augsburg, also nochmal blamieren die sich nicht gegen ein deutlich auf dem Papier schlechteres Team. Gibt auch eine 1.
Bin ich bei dir, auch eine 1.
Was haben wir denn noch? Wir haben Leipzig gegen Leverkusen natürlich, das Topspiel. Da gibt es eine 0, das wird ein 2-2, da lege ich mich sogar mal auf ein Ergebnis fest.
Tatsächlich? Ja. Ich glaube, das gewinnt Leverkusen mit 2-1. Also ich tippe auf eine 2.
Köln gegen Bielefeld. Also Tore gibt es auf jeden Fall, das haben wir schon gehört. Und am Ende gibt es eine unentschiedene 1.
Weck mich, wenn das Spiel vorbei ist. Köln gegen Bielefeld. Ja, ich glaube auch, Köln gewinnt das 1.
Du bist ja dann wieder wach, wenn Wolfsburg gegen Freiburg spielt. Aber die Freiburger werden verlieren. Wolfsburg gewinnt eine 1.
Ja, das ist ganz schön schwierig. Ja? Das ist, wenn ihr also zu Hause auch irgendwo beim Tippspiel dabei seid. Ich hoffe, ihr grübelt jetzt ganz genauso. Der Sportclub Freiburg, ich würde ihnen ein Unentschieden gönnen. Glaube aber auch, dass Wolfsburg zu Hause nicht zu schlagen ist. Wolfsburg gewinnt 1. Lange Rede, kurzer Sinn.
Noch mehr Informationen zum 19. Bundesligaspieltag gibt es natürlich im Bulli-Special hier auf meinsportpodcast.de mit Julius Eid und seinen 18 Experten.
Stand jetzt aktuell.
Es sind ziemlich erschreckende Erkenntnisse, die die Goethe-Universität Frankfurt in einer Studie über gesundheitliche Folgen einer Corona-Infektion präsentiert hat.
Ja, demnach wiesen 78% aller Versuchsteilnehmer Auffälligkeiten am Herz auf. Bei 60% wurde sogar eine Herzmuskelentzündung festgestellt.
In einem exklusiven Videocall-Interview mit dem Sportinformationsdienst SID hat Dr. Valentina Puntmann die Ergebnisse der Studie erläutert, sich zur erhöhten Gefahr einer Herzmuskelentzündung nach einer Corona-Erkrankung geäußert und sie hat vor allem auch einen wichtigen Rat für Sportler, die an Corona erkrankt sind. Wie kann denn eine Covid-19-Erkrankung das Herz beeinträchtigen?
Es gibt zwei Möglichkeiten. Natürlich eine ist während der eigentlichen Infektion. Da wurden insbesondere die Patienten mit der vorbestehenden Herzerkrankungen betroffen. Da geht es mehr darum, dass das Herz unter der Belastung von dieser Erkrankung viel mehr arbeiten muss und dadurch kommt es sehr oft zu einer Herzinsuffizienz. Natürlich, besonders wenn die Patienten schon Herzinsuffizienz früher gehabt haben, sind sie sehr gefährdet, dass der Ausgang auch schlechter wird. Zweite Art ist diese Herzmuskelentzündung. Das passiert eigentlich ein bisschen später in dem Verlauf von dieser Erkrankung, nicht mehr während der Infektion, sondern ein paar Wochen nachher. Es geht um eine autoimmune Entzündungsreaktion. Der Körper bildet Autoantikörper, die richten sich gegen die eigenen Organe und Herz wird hiermit auch mit betroffen.
Heißt also, durch eine Corona-Infektion ist die Gefahr, eine Herzmuskelentzündung oder auch Myokarditis, wie der Fachbegriff heißt, zu erleiden, ziemlich groß. Wenn ein Sportler jetzt Corona hatte, wie kann er denn abchecken, ob er in dieser Hinsicht gefährdet ist?
Ich würde nichts dagegen haben, allen Sportlern zu empfehlen, ein MRT zu bekommen. Dadurch können wir zumindest erkennen, ob sie eine sehr ausgeprägte Myokarditis haben. Das können wir überall sehr gut machen.
Und ganz wichtig ist zudem natürlich Ruhe, rät Dr. Valentina Puntmann. Dem Körper muss man Gelegenheit geben, sich zu erholen. Das Herz darf nicht zu früh wieder belastet werden. Wie lange sollte denn so eine Pause sein?
Auf jeden Fall würde ich vorschlagen, 3 Monate erstmal kein Sport. Kein Sport, kein Training. Ich sage nicht, dass Sie nichts machen sollen. Ich sage, dass Sie alles sehr langsam machen sollen und auf jeden Fall nicht erwarten, dass Sie sofort wieder fähig sind, auf gleichen Ebene Sport zu machen. Überhaupt nicht. Man muss tatsächlich dem Herzen und auch dem Körper die Chance geben, sich ein bisschen auszuheilen, ein bisschen erholen. Covid ist keine Grippe. Covid ist eine ehrliche, fast autoimmune Blastinfektion für den ganzen Körper.
Corona ist keine Grippe. Ein ganz wichtiger Hinweis, liebe Verschwörungstheoretiker und Covid-Leugner. Ihr habt hoffentlich genau hingehört. Und diese 3 Monate Pause sind auch erstmal nur ein grober Richtwert, um das Herz zu schonen, gravierende Spätfolgen zu vermeiden. Aber eine Garantie dafür, auch die alte Leistungsfähigkeit vollständig wiederzuerlangen, ist das auch nicht. Das hat Sportmediziner Professor Bloch von der Deutschen Sporthochschule Köln dem SID erklärt.
Auf dem, was man jetzt sieht, kann man schon davon ausgehen, dass einige Sportler im Prinzip es nicht mehr schaffen werden, dieses Niveau zu erreichen. Ich meine, die Frage ist, ist es jetzt 1%, ist es 1 Promille? Das werden wir momentan nicht beurteilen können. Aber wir haben schwere Verläufe auch bei den Sportlern gehabt, seltener, aber wir haben sie. Und Sportler, die auch nach Monaten, auch nach 6, 8 oder mehr Monaten noch nicht sich richtig erholt haben.
Ganz wichtig also, schützen vor einer Erkrankung überhaupt, aber auf jeden Fall vor den Spätfolgen. Also nicht falschen Ehrgeiz an den Tag legen und zu früh wieder Vollgas geben. Denn, so warnte Professor Bloch beim Sportinformationsdienst SID,
der Endpunkt ist unter Umständen der Herztod. Und auch wenn das wirklich selten passiert, ist es eine Riesengefahr und der darf man natürlich keinen Sportler aussetzen.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer sind die sportlichen Geburtstagskinder des Tages und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Wir sagen es euch. Hier ist die Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Unser Top des Tages ist, zum richtigen Zeitpunkt für sich die richtige Entscheidung zu fällen. Der 4-malige Biathlon-Weltmeister und 2-fache Silbermedaillengewinner bei Olympia, Simon Schemp, zollt seinem Körper Tribut und hängt das Sportgewehr und die Skier an den Nagel. Der 32-Jährige kämpfte fast 2 Jahre, um an seine Erfolge anzuknüpfen, aber jetzt sagte er auf seinem Instagram-Kanal: Seit einiger Zeit spüre ich, dass mein Körper nicht mehr voll belastbar ist und ich konnte schlussendlich nicht mehr der Biathlet sein, der ich lange war, weder im Wettkampf noch im Training. Dieses Signal kann und will ich nicht länger ignorieren. Es sei zwar die schwerste Entscheidung meiner Laufbahn, sagt er, aber es fühlt sich gut und genau richtig an. Dann sagen wir herzlichen Glückwunsch zu dieser Entscheidung, sagen Danke für viele, viele Jahre auf allerhöchstem Niveau und nur das Beste für die Sportlerrente.
Sportliche Flops dagegen sind aktuell die beiden deutschen Skispringer Andreas Wellinger und Richard Freitag. Die gehörten bei der Vierschanzentournee zur nationalen Gruppe, durften also in Garmisch und Oberstdorf springen, aber konnten sich da nicht für mehr empfehlen. Für Innsbruck und Bischofshofen wurden sie dann von Stefan Horngacher, dem Bundestrainer, wieder aussortiert und kehrten seitdem auch nicht mehr ins Weltcup-Aufgebot zurück. Auch in Willingen an diesem Wochenende dürfen sie jetzt nicht mitspringen und damit dürften ihre WM-Chancen gegen Null tendieren.
Geburtstagskind des Tages.
Unser erstes Geburtstagskind heute erkennt wahrscheinlich jeder an nur 3 Worten. Richtig, Edi Finger, der österreichische Sportjournalist, der so den Sensationssieg der Österreicher in Córdoba in Argentinien bei der WM 78 über Deutschland bejubelte. 1924 wurde er am heutigen Tag geboren und er verstarb am 12. April 1989.
Ja, und auch unser zweites Geburtstagskind ist untrennbar mit einem Event und einem Sound verbunden. Greg Louganis, US-amerikanischer Kunstspringer, Olympiasieger, der Mann, der 1988 in Seoul mit dem Kopf aufs Brett knallte, aber trotzdem Gold holte, der wird heute schon, muss ich sagen, 61. Und über sein bemerkenswertes, aber auch sehr schwieriges Leben hört ihr mehr in unserem Olympia-Podcast Flair der Ringe. Übrigens mit dir, mit der Fachkraft Malte Asmus.
Und mit Basketballcoach Sascha Obradovic, der heute 52 wird, verbinde ich auch ganz persönlich einen Sound, nämlich den, wie er auf Serbisch seine Kinder zusammenpfiff. So passiert, als ich vor einigen Jahren mit ihm mal ein Telefoninterview geführt habe. Da war er gerade mit den Kids auf dem Spielplatz, machte trotzdem das Interview mit mir und das hat mich schon schwer beeindruckt, wie zackig er da seine Kinder dann auch wirklich ja zur Raison gebracht hat. Das hat mich für meine eigene Kindererziehung sehr stark geprägt.
Und funktioniert's?
Ja, ich muss es auf Deutsch machen, weil da funktioniert es nicht immer. Das hört sich anders an.
Okay, aber ich denke trotzdem sehr energisch. Du kannst ja sehr dynamisch sein, das weiß ich noch. Kommst du bitte? Na gut, also.
Der Papa will jetzt nach Hause.
Genau. Außerdem gratulieren wir dem ehemaligen deutschen Skispringer Asmartin Schmidt. Der wird 43 heute, Olympiasieger, vierfacher Weltmeister. Er war ein Garant dafür, dass Anfang der 2000er Skispringen in Deutschland eine sehr, sehr große Nummer war.
Und 40 wird heute Thomas Broich, Fußballprofi in der Bundesliga und auch in Australien. Dort wurde er mit Brisbane Roar dreimal Meister. Mittlerweile ist er als TV-Experte der ARD aktiv und er trainiert die U15 bei Eintracht Frankfurt.
Allen Geburtstagskindern des Tages, nicht nur den genannten natürlich, wünschen wir einen wundervollen Tag und alles, alles Gute.
Heute in der Sportgeschichte.
Am 29. Januar 1968 passierte es bei den Australian Championship im Tennis. Die US-Amerikanerin Billie Jean King schlug die Lokalmatadorin Margaret Court glatt in zwei Sätzen und feierte ihren 13. Grand-Slam-Titel. Eine Niederlage, die der homophoben Hexe Court sicherlich noch weniger geschmeckt haben dürfte als alles andere.
Am 29. Januar 1994, da ereignete sich ein tödlicher Unfall beim Weltcup auf der Kandahar in Garmisch-Partenkirchen. Die österreichische Skirennläuferin Ulrike Meyer, die stürzte an einer eigentlich ungefährlichen Stelle der Piste, doch sie stürzte und prallte vor allem auf einen mit einem Strohballen abgedeckten Schneekeil, der wiederum den angesägten Pfosten für die Zeitmessanlage sichern sollte. Dabei brach Meyer sich das Genick und starb. Ich habe das damals im Fernsehen gesehen. Wir waren mit der Schule gerade auf Skifreizeit. Und das waren sehr, sehr üble Bilder, vor allem weil die ohne Ton waren und man nur ahnen konnte, was tatsächlich passierte.
Und am heutigen Tag im Jahr 2000 wurde Karl Malone von den Utah Jazz der dritte Spieler der NBA-Geschichte, der die 30.000er Karrierepunkte-Marke durchbrach. Nach Kareem Abdul-Jabbar mit 38.387 und Will Chamberlain mit 31.419.
Interview.
Am 22. April 2020 hatte Almut Schuld Zwillinge geboren und 273 Tage später bestritt sie ihr Comeback in einem Testspiel beim 3:2-Sieg des VfL Wolfsburg über Eintracht Frankfurt. Und diese Partie war ihr erstes Spiel seit Mai 2019, denn vor der Geburt hatte sie eine Schulter-OP aus dem Verkehr gezogen. Nun ist sie aber zurück und hat dem Sportinformationsdienst SID von ihrem Comeback, aber auch von ihren weiteren Plänen und einem letzten großen Karrieretraum im Frauenfußball erzählt. Welches Gefühl hat sie denn gehabt, jetzt wieder nach so langer Zeit wieder in einem Fußballtor gestanden zu haben?
Also ich bin einfach froh, wieder vollends bei der Mannschaft zu sein, in dem Sinne mit dem Testspiel angekommen zu sein. Und ja, ich denke, die letzten Prozent, die kommen einfach mit einer Routine von Spielen. Das ist ja ganz klar. Jeder Fußballer ist erst wieder komplett da, wenn man dieses Wohlfühlgefühl hat von Spielpraxis.
Für den VfL Wolfsburg steht das nächste Bundesligaspiel ja am 5. Februar auf dem Programm. Dann geht's gegen Potsdam. Was sagt der Trainer mit Almut Schuld im Tor? Was glaubt sie?
Ja, gute Frage. Also er hat genau das gesagt. Wir sind alle drei voll im Training. Er hat uns jedem gesagt, dass jeder ein Testspiel bekommt. Wir haben drei Testspiele in der Vorbereitung. Ich hatte mein Testspiel, Rika hat jetzt gespielt. Das nächste wird Kaja spielen und dann wird entschieden, wer gegen Potsdam spielen wird. Ich kann dazu deswegen auch nicht viel mehr sagen. Man müsste den Trainer fragen, wie es jetzt momentan aussieht. Ich denke, dass ich einen vernünftigen Eindruck mache und natürlich will ich mich anbieten, um wieder in der Bundesliga am Tor zu stehen.
Wie schwer war denn dieser Weg zurück?
Natürlich ist es eine große Herausforderung, wieder die körperliche Leistungsfähigkeit zu erreichen. Das weiß jede Frau, die schon mal Mutter geworden ist. Eine Schwangerschaft bringt den Körper komplett durcheinander. Und da muss man auch sehr vorsichtig sein beim Auftrainieren, dass man nicht zu früh wieder anfängt. Das hat auch seine Zeit gebraucht. Und dieses psychologische ich glaube, in meinem Leben war es schon immer so, dass Fußball nicht alles war, sondern mir war die Familie, was ich auch in anderen Interviews schon betont hatte, sehr, sehr wichtig und sehr am Herzen. Und ich habe immer versucht, ein Leben auch neben dem Fußball zu haben. Ich habe mich davor auch sehr um meine Familie in dem Sinne gekümmert. Ich habe auf dem Bauernhof zu Hause mitgeholfen oder habe auch auf meine Nichten und Neffen mit aufgepasst, wenn ich konnte. Und jetzt mache ich das ein bisschen fokussiert natürlich auf meine Kinder, aber es ist nur in dem Sinne neue Funktion, weil ich ein anderes Verantwortungsgefühl für meine Kinder jetzt habe natürlich, als wenn es nur meine Nichten, Neffen oder sonst die Familie ist. Aber ich weiß, dass meine Familie, während ich auf dem Trainingsplatz bin, sehr gut aufgehoben ist. Meine Familie hilft mir, unterstützt mich. Die Kinder sind bei den Großeltern und sie lieben die Kinder genauso wie ich. Deswegen weiß ich, dass es ihnen gut geht und kann guten Gewissens zum Training gehen.
Hatte Almut Schuld auch mal Zweifel am Comeback?
Also meistens bin ich sehr stur in meiner Veranlagung. Und ich hatte mir etwas vorgenommen, was ich auch lange mit meiner Familie besprochen und diskutiert habe. Und sie haben an mich geglaubt, ich habe da an mich geglaubt. Und wir wussten, dass es zumindest soweit auf jeden Fall möglich ist. Ich habe schon bei der einen oder anderen Trainingseinheit, wo man gemerkt hat, dass man noch nicht an dem Punkt ist und dass es sehr, sehr harte Arbeit ist, wieder den Körper auf Leistungssport zu polen, mal darüber nachgedacht, wie es wäre, wenn man jetzt einfach alle fünf gerade sein lässt und einen anderen Job übernimmt. Aber da kommt das Fußballerherz wieder durch. Also ich spiele viel zu gern Fußball. Ich bin super gern mit den Mädels auf dem Platz. Und ja, deswegen wollte ich das auf jeden Fall schaffen. Und ich bin auch froh, dass ich es jetzt geschafft habe.
Nachdem ja noch nicht mal raus ist, ob sie schnell wieder die Nummer 1 in Wolfsburg sein wird, hat Almut Schuld Stand jetzt auch noch keinen Gedanken an eine wirklich baldige Rückkehr in die Nationalmannschaft verschwendet. Sehr wohl steht sie aber natürlich mit Martina Voss-Tecklenburg, der Nationaltrainerin, in Kontakt und hat ja auch noch einen Traum im Hinterkopf mit der Nationalmannschaft, die EM 2022 in England nämlich und dann natürlich das Finale in Wembley, oder?
Ja. Also in Wembley spiele ich immer gerne. Ich habe ja selber auch schon die Ehre gehabt, da ein Spiel machen zu dürfen. Es ist ein außergewöhnliches Fußballstadion, natürlich auch sehr geschichtsträchtig. Und als Frauenfußballerin hat man nicht so oft viele Zuschauer, wenn man da vor 90.000 bei einem ausverkauften EM-Finale im Mutterland des Fußballs sozusagen spielen könnte, wäre das ein sehr, sehr großes Ziel, ein großer Wunsch und würde ich sofort unterschreiben.
Und wie sieht sie Stand jetzt die Chancen des VfL Wolfsburg auf die nächste Meisterschaft? Aktuell liegt der VfL in der Tabelle ja 5 Punkte hinter Bayern auf Platz 2. Aber da geht noch was, sagt Almut Schuld.
Die Messe ist sozusagen noch nicht gelesen. Wir hoffen darauf, dass Bayern nochmal stolpert vor dem Spiel gegen uns, dass wir die Möglichkeit haben, in dem Spiel wieder ranzukommen. Und wir werden alles dafür tun, um natürlich auch wieder die deutsche Meisterschaft zu gewinnen. Aber es ist eine ungewöhnliche Ausgangslage für uns. Wir haben uns schon dran gewöhnt, diesen Platz an der Sonne zu haben. Und es ist schade, ärgerlich. Und man merkt es jeden Tag im Training, dass die Mädels alles dafür tun, um wieder ganz oben zu stehen.
Almut Schuld ist 10 Monate nach Entbindung von ihren Zwillingen wieder zurück, brennt auf ihr Comeback in der Frauenbundesliga. Ob sie in einer Woche gegen Potsdam aber wieder ran darf, das ist Stand jetzt noch nicht entschieden. O-Töne waren das vom Sportinformationsdienst SID.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf das sportliche Wochenende. Es ist ein pickepackevolles Programm. Das ist in diesen Monaten immer so, weil viel, viel Wintersport betrieben wird. Und wir geben euch einen kleinen Überblick.
Und die Skisportler sind auch zahlreich unterwegs. Über die Skispringer in Willingen haben wir ja schon gehört. Die Skicrosser, die sind am Wochenende zum Beispiel in Feldberg unterwegs. Und für die nordischen Kombinierer, da geht es heute beim Seefeld-Triple um Weltcup-Punkte. Heute und am ganzen Wochenende. Johannes Ritzek ist nach Platz 4 in Lahti voller Vorfreude drauf.
Seefeld-Triple ist immer ja, was Besonderes für uns, weil es einfach ein anderer Rhythmus ist mit den drei aufeinanderfolgenden Wettkämpfen, die auch noch eben zusammenhängen. Seefeld ist eine coole Location, auch wenn sie dieses Jahr ohne Zuschauer auf jeden Fall nicht ganz den Flair von den Jahren davor haben wird, aber trotzdem freue ich mich jetzt auf drei coole Wettkämpfe. Hoffen, dass das Wetter mitspielt, sieht vielleicht ein bisschen spannend aus und wird wieder eine Challenge.
Auch die Langläufer sind unterwegs ab heute in Falun und was da auf dem Programm steht, das verrät uns Bundestrainer Peter Pschlickenrieder.
Dort finden ja gleich drei Rennen statt, also zu Beginn ein 10er, 15er Freistil, dann ein 10er, 15er klassisch Massenstart und abschließend ein Sprint in klassischer Technik. Deswegen haben wir auch neue Kräfte eingeflogen mit Coletta Rytschek, Anne Winkler, Nadine Herrmann. Haben wir hier Sprintspezialisten, die am Sonntag zum Einsatz kommen und wahrscheinlich nur sehr ausgewählt bei den davorliegenden Wettbewerben, wo eben unsere arrivierten Mädels und Herren zum Einsatz kommen. Das heißt, also wir haben summa summarum bei den Damen eine sehr große Gruppe in Falun, glaube ich, ist aber wichtig, um vielleicht noch die ein oder andere Qualifikation für gerade den klassischen Sprint in Oberstdorf einzufahren und eben jetzt wieder Schwung aufzunehmen nach Trainingsphasen hinsichtlich einer WM Oberstdorf.
Und auch die Alpinen haben natürlich Programm. Die Damen, die tragen zwei Speedrennen in Garmisch-Partenkirchen aus und bei den Herren, da sind die Techniker in Chamonix gefordert. Was sagt Linus Strasser zum Rennenwochenende?
Ich freue mich sehr auf Chamonix. Das Wetter könnte ein bisschen wild werden mit Schnee und Regen. Aber da weiß ich wenigstens aus Zagreb, dass es funktioniert. Ich werde wieder mein Bestes tun, dass das Skifahren wieder ein bisschen besser wird. Und dann glaube ich, dass ich da zwei coole Rennen vor mir habe.
Handball wird auch gespielt. Die Halbfinals stehen an. Es spielt zunächst Schweden gegen Frankreich und im Anschluss dann Dänemark gegen Spanien.
Basketball auch aktiv. Die BBL spielt Göttingen gegen Bamberg heute und am Wochenende wird dann der aktuelle Spieltag auch komplettiert.
In der Euroleague, auch da gibt's Basketball. Die Bayern spielen heute in Moskau, Alba zu Hause gegen Real Madrid. Und der Rest der Liga spielt dann morgen und am Sonntag die ganz normale Ligawoche. Das ist auch Wochenende.
Also dann, wenn wir quasi Pause haben, wenn wir Wochenende machen, wir hören uns dann nämlich erst am Montag wieder mit den Themen, die dann das Zeug fürs Tagesgespräch haben, dann für ordentlich Gesprächsstoff sorgen. Hierbei Stand jetzt.
Zum Start in die neue Woche und damit auch in einen neuen Monat. Der Februar beginnt und wir starten natürlich sportlich um 7.07 Uhr mit den Themen, die Stand jetzt dann das Zeug zum Tagesgespräch haben. Zwischenzeit habt ihr auch eine kleine Aufgabe. Ihr hört gerne ein bisschen Podcasts rund um den Sport, meinsportpodcast.de, und unseren könnt ihr dann gerne auch abonnieren mit dem Podcatcher eurer Wahl und schickt uns dann auch gerne eine Bewertung rüber. Es wäre toll, wenn ihr da reichlich mitmacht.
Ja, bis zu 5 Sterne könnt ihr vergeben. Ich denke mal, ihr gebt hoffentlich dann auch die 5, aber gebt so viel, wie ihr mögt. Jeder das, was er entbehren kann an Sternen für Sport für die Ohren rund um die Uhr. Bis Montag, Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Ja, morgen könnte man dir zum Beispiel so eine Sprachnachricht schicken oder sowas, ne? Ist auch gut. Um dich bei Laune zu halten.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.